SWR 2 Wissen.
Nun ist das Maß voll. Wir fühlen uns mit dem Schicksal von Dr. Linse alle miteinander verbunden.
Archivradiogespräch. Menschenraub im Kalten Krieg. Der Fall von Dr. Walter Linse.
Und von diesem Platz aus soll deshalb der Ruf in alle Welt gehen. Gebt Dr. Linse wieder heraus und ihr, die ihr noch frei seid, helft alle mit, dass uns Dr. Linse lebend wiedergegeben werde.
Das war eine Protestkundgebung in Berlin am 10. Juli 1952. Dr. Linse, Walter Linse, von dem dort die Rede ist, der war 2 Tage vorher verschwunden. Und allen war auch klar, wohin, in die DDR. Die Stasi hatte den Juristen und DDR-Kritiker auf offener Straße niedergeschlagen, in ein Auto gezerrt und in den Osten gebracht. Dafür gab es Augenzeugen, die wir später auch noch hören werden. Walter Linse war aber nur eine von mehreren hundert Personen, die in jener Zeit entführt und verschleppt wurden. Jene Zeit, das ist die Zeit zwischen der Gründung der beiden deutschen Staaten 1949 und dem Bau der Mauer 1961. Und über dieses oft vergessene Kapitel der Nachkriegsgeschichte, diese Entführungen, wollen wir heute reden. Mein Studiogast ist Wolfgang Bauernfeind. Die Freunde des Radio-Features werden den Namen kennen. Wolfgang Bauernfeind hat über viele Jahre die Feature-Abteilung des SFB, Senderfreies Berlin, später RBB, in Berlin geleitet, hat selbst etliche Feature produziert und ein Buch geschrieben mit dem Titel Menschenraub im Kalten Krieg. Wolfgang Bauernfeind, was hat Sie dazu veranlasst?
Dieses Kapitel scheint irgendwie entlegen, es ist ja auch lange her, aber es ist wirklich im Zentrum des Kalten Krieges geschehen. Diese Menschenraubaktion in West-Berlin und wenn man an die heutige politische Lage denkt, in Syrien, in Bosnien, das Mittel Menschenraub ist hochaktuell, es wird immer wieder benutzt, Menschen werden verschleppt und Kalter Krieg, leider scheint er ja wiederzukommen. Auch aus diesem Grund, meine ich, ist da eine Aktualität drin.
Wir könnten jetzt über mehr als 700 Fälle sprechen, aber wir haben uns für diese Sendung einen besonderen Fall herausgepickt, nämlich die Entführung von eben jenem Walter Linse im Jahr 1952. Die Empörung über diesen Menschenraub, die haben wir ja gerade schon gehört. Das war der CDU-Politiker Franz Amrehn, stellvertretender Vorsitzender des Berliner Abgeordnetenhauses, der die Worte in die Welt hinausrief, gebt Dr. Linse frei, und der dann auch am Ende jener Kundgebung noch einmal das Wort ergriff.
Lasst mich, Berliner, einen doppelten Entschluss bekräftigen. Seien wir wachsam. Niemand hat das Recht, die Sorge für den gefährdeten Nachbarn anderen zu überlassen. Jeder ist verantwortlich. Und zweitens, stehen wir gegen jeden Anschlag, von wem er komme und gegen wen er ziele, zusammen. Wir werden bei solchen Anschlägen nur noch sein können wie eine Mauer.
Wir sind also im Jahr 1952. Die Stasi hatte schon mehr als 100 Personen aus dem Westen in den Osten verschleppt, aber bei Walter Linse schlugen die Wogen besonders hoch, was auch in den zahlreichen Rundfunkberichten der damaligen Zeit zum Ausdruck kommt. Und das hat wohl mehrere Gründe. Zum einen war Walter Linse ein Konservativer. Viele Entführungsopfer der Stasi waren Genossen, KPD-Mitglieder aus dem Westen, die sich mal von der SED-Linie abgesetzt hatten und die entführt wurden, um sie in der DDR als Verräter zu bestrafen oder mit ihnen einen Schauprozess zu machen. Walter Linse war ein anderer Fall. Er gehörte zum rechten politischen Spektrum, war in der Nazizeit NSDAP-Mitglied, war daran beteiligt, die Einsätze jüdischer Zwangsarbeiter zu koordinieren. Nach dem Krieg lebte er zunächst in Chemnitz, floh dann 1949 in die Bundesrepublik und wurde Mitarbeiter einer Organisation mit einem seltsamen Namen. Es war der sogenannte Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen. Wolfgang Bauernfeind, was war das für eine Organisation?
Ja, das war eine Organisation, es war ein Zusammenschluss von Juristen, die von West-Berlin aus agierten. Wir dürfen nicht vergessen, in Klammern, Kalter Krieg. Also beide Seiten rüsteten ja auch auf, auch ideologisch. Und dieser, kann ich schon fast sagen, Kampfverband, hatte seine Aufgabe darin gesehen, Verstöße gegen geltendes Recht in der DDR aufzudecken, zu dokumentieren. Insofern war dieser Verband den DDR-Oberen und der DDR-Regierung gegenüber sehr verhasst. Ein verhasstes Instrument des Kalten Krieges, vom Osten aus gesehen. Das war der Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen. Und Linse war ein wichtiger Mann in diesem Untersuchungsausschuss. Und man war immer bemüht, die führenden Köpfe rüberzuholen und ihnen dann den Prozess zu machen.
Wie er entführt wurde, dazu gibt es Augenzeugenberichte. Wir hören jetzt zwei Augenzeugen, die noch am selben Tag über die Entführung Auskunft gaben.
Vielleicht 200 Schritte vom Hause entfernt stand ein Lieferwagen und davor ein Taxi. Vor dem Taxi befanden sich zwei junge Männer. Ein junger Mann davon ging an Herrn Dr. Linse heran. Ich nahm an, er wollte sich von ihm Feuer geben lassen für eine Zigarette. Da bekam er auch schon einen Schlag ins Gesicht. Und der andere Mann zerrte ihn von hinten in den Wagen. Der Mann, der ihm den Schlag verabreichte, schob ihn an den Beinen in den Wagen und ging hinterher. Hing mit den Beinen noch aus dem Auto heraus und fuhr auch schon ab. Der Fahrer von dem Lieferwagen fuhr sofort hinter ihm her und hupte sehr kräftig, wurde aber von dem Taxi aus beschossen. Mhm. Ich rief um Hilfe, Polizei 01.
Ein anderer ist ebenfalls Zeuge dieses Vorfalls gewesen und er hat vor allem beobachtet, dass offenbar schon längere Zeit hier ein Wagen stand, nämlich diese ominöse Taxe, und hier Beobachtungen gemacht hat. Können Sie das bestätigen?
Ich mache allen Morgens, ich Spaziergänge vor meinem Dienst in der Gerichtsstraße. Und da habe ich nun schon längere Zeit beobachtet, dass hier ein Auto hält, wo zwei Mann drin sitzen und zwei Mann außerhalb des Autos sind. Teilweise die Gerichtsstraße patrouillieren. Ich habe daraufhin mir diese Leute mal näher angesehen. An einem Begegnungstag kamen die beiden, die die Gerichtsstraße rauf und runter patrouillierten, gingen einmal an mir vorbei, musterten mich. Und als sie das zweite Mal vorbeigegangen sind, beobachtete ich, wie zwei Passbilder oder mehrere Passbilder von dem einen herausgezogen wurden aus der Tasche und die Passbilder verglichen wurden. Und am heutigen Tag machte ich wieder meinen alltäglichen Spaziergang und stellte eine schwarze neue Limousine fest.
Eine Opel-Limousine, ja?
Bloß ich bemerkte in dem Auto wieder zwei Leute, die noch etwas an sich hatten, die Straße und damit auch die Passanten zu beobachten. Ich ging etwas näher an das Auto heran und stellte nun fest, eine Westberliner Nummer, wogegen ich bei den Vorigen die Ostberliner Nummer festgestellt hatte. Also sagte ich mir, hier wird unter falscher Flagge gefahren.
Das war derselbe Wagen, nur unter einer anderen Nummer.
Das war ein anderer Wagen diesmal. Aha. Eine schwarze Limousine.
Schwarze Limousine.
Wogegen vorher die grau war. Ich ging nun langsam wieder die Gerichtsstraße hoch nach der Drakestraße zu. Und mit einem Mal stellte ich fest, dass die Autotür der schwarzen Limousine aufgerissen wurde. Die beiden Leute von der Drakestraße im Eilschritt runterkamen. Und dann sah ich nur noch, wie ein Mann in das Auto hineintransportiert wurde. Aber vorher hörte ich doch einen dumpfen Schlag, der sich ähnlich eines Boxerhiebes anhörte. Daraufhin sagte ich mir oder dachte ich mir, hier kann irgendetwas nicht stimmen. Denn der Mann hätte ja irgendwie einen Schrei tun müssen. Aber das hat er nicht getan, also muss der Schlag so gesessen haben, dass er tatsächlich betäubt gewesen ist. Daraufhin schlug ich Alarm. Und zwar mit meiner stets bei mir wirrenden Trällerpfeife und rufe dazwischen Menschenraub.
Das waren zwei Augenzeugen, die die Entführung von Walter Linse mit eigenen Augen verfolgt haben. An der Stelle vielleicht noch die Anmerkung, Menschenraub, das ist ja ein Wort, das wir heute kaum noch verwenden. Ist aber tatsächlich noch Gegenstand des Strafgesetzbuches, Paragraf 234. Wer sich einer anderen Person mit Gewalt, durch Drohung, mit einem empfindlichen Übel oder durch List bemächtigt, um sie in hilfloser Lage auszusetzen oder dem Dienst in einer militärischen oder militärähnlichen Einrichtung im Ausland zuzuführen. Herr Bauernfeind, das war damals ein gängiger Begriff.
Allerdings ist es ein sehr populärer Begriff und wurde überall in den Zeitungen genannt und auch in Radiosendungen benutzt. Menschenraub. Also die ganze Stadt war in Hysterie. Ja, also gerade bei der Linse-Entführung, die ja sehr brutal stattfand, vor aller Augen in der Öffentlichkeit. Das waren übrigens Nachbarn, die Augenzeugen hier von Walter Linse. Er wohnte ja da auch gleich. Also das war einfach eine Bedrohung, eine alltägliche Bedrohung für die Westberliner. Und jeder dachte, um Gottes Willen, habe ich was falsch gemacht? Bin ich in Ungnade gefallen? Habe ich irgendwas gegen die DDR gesagt? So weit ging das, dass man also Angst hatte, ja, bin ich der Nächste, der entführt wird? Es gab ja in der Folge von der Entführung dann auch Grenzsicherungsmaßnahmen. Es wurde zwar keine Mauer vom Westen her gebaut, aber es wurden Schranken an der Grenze aufgebaut, damit also nicht einfach so ein Auto von West nach Ost wechseln kann, wie dem Fall Walter Linse. Linse wurde ins Auto gezerrt, dann hat er sich gewehrt, dann hat er einen Schuss abgekriegt ins Bein, dann wurde er hineingezogen in den Wagen. Und während der Nachbar noch, von dem wir vorhin gehört haben, die Trillerpfeife blies, raste dieser Wagen davon im Eiltempo zur nahegelegenen Grenze nach Ostberlin, in die DDR vielmehr hinein. Es war ja damals in Lichterfelde. Also die Hysterie war da.
Die Entführung fand statt am 8. Juli 1952 und obwohl es ja nicht die erste Entführung war, führte sie vielleicht gerade, weil diese unverfroren vorgegangen sind, die Entführer, zwei Tage später zu einer großen Protestkundgebung. Wir haben am Anfang ja schon einen Ausschnitt davon gehört, das war der CDU-Politiker Franz Amrin und dem folgte dann eine Rede des Berliner Oberbürgermeisters Ernst Reuter, die hören wir jetzt.
Meine Lieben! Berlinerinnen und Berliner, ich weiß, ich gelte als ein ruhiger Mann, aber ich gestehe Ihnen, ich bin in einer Erregung, seitdem ich diese Nachricht erhalten habe, die noch nicht zu Ende gegangen ist. In dem Augenblick, in dem das Telefon bei mir klingelte, vorgestern Mittag und ich etwas spät diese Nachricht erhielt, war ich mir im Klaren darüber, jetzt muss unsere Geduld ein Ende haben. Diese Prediger des deutschen Volkes, diese Spalter unseres Vaterlandes, diese Judas Ischariote, die uns verkaufen wollen für kümmerliche 30 Silberlinge. Sie glauben, sie können mit uns treiben, was sie wollen. Und ich habe das Telefon genommen und ich habe zu bestimmten Leuten gesagt, bringen Sie Linse wieder zurück nach Berlin. Das ist Ihre Aufgabe. Ich bin kein Freund von Schlachtbäumen, aber wenn es nicht mehr anders geht, dann muss es eben jetzt geschehen.
Pause! Pause!
Weil wir ruhig bleiben.
Eine große Erregung hat sich der Bevölkerung bemächtigt. Es sind offenbar einige Ruhestörer und Krakeler mit unter den 10.000 bis 12.000 hier den großen Platz vor dem Rathaus Schöneberg füllen. Man kann im Moment von hier aus noch nicht gesehen, was noch nicht sehen, was geschieht im Einzelnen. Die Polizei ist vorgegangen, die Menschenmenge drückt hinterher. Aber ich glaube, dass es sich nur um einen kleinen Zwischenfall handelt. Es sind einige Überbegeisterte von der anderen Seite, die hier versuchen, an dieser Kundgebung ihr Mütchen zu kühlen.
Und die Weltöffentlichkeit muss wissen, dass wir in Berlin imstande sind, eine Kundgebung ungestört durchzuführen.
Das war die Protestkundgebung gegen die Entführung von Dr. Walter Linse. Wir haben Ernst Reuter gehört, Berliner Oberbürgermeister. Und der hat ja das gesagt, was Sie auch schon angedeutet haben, Herr Bauernfeind, nämlich, ja, er hat Schlagbäume ins Spiel gebracht, die eingeführt werden sollten, könnten, um die Berliner zu schützen.
Wurden auch.
Es gab aber auch auf dieser Protestkundgebung noch weitergehende Forderungen. Drastische Konsequenzen forderte zum Beispiel Theo Friedenau, der diesen Untersuchungsausschuss freiheitlicher Juristen, wie er hieß, dem auch Linse angehörte, der den 1949 gegründet hat und der in Wahrheit auch nicht Theo Friedenau hieß, sondern Horst Erdmann. Aber als Theo Friedenau äußerte er sich auf der Protestkundgebung wie folgt.
Ich bin der Meinung, die Agenten des Staatssicherheitsdienstes sollen in Zukunft ihr Unwesen in West-Berlin nicht mehr risikolos treiben. Die besonders gefährdeten Berliner sollen endlich das Recht erhalten, für ihren persönlichen Schutz eine Waffe zu tragen. Auch dem skrupellosesten SSD-Agenten würde es imponieren, wenn er auf einen Gegner trifft, der sich wehren, der selbst auch schießen kann.
Ja, die Forderung nach freiem Waffenbesitz, dazu ist es ja nicht gekommen, Wolfgang Braunfeld, aber wurde das ernsthaft dann diskutiert?
Ja, natürlich wurde es diskutiert. Das war ja Wilder Westen fast schon. Das wären dann amerikanische Verhältnisse geworden in West-Berlin. Jeder hat eine Waffe, kann eine Waffe kaufen und kann sich wehren gegen vermeintliche Feinde oder gegen Überfälle oder was sonst. Interessant übrigens auch, dieser Friedenau, der eben, wie Sie richtig sagen, Horst Erdmann in Wirklichkeit heißt, war eigentlich vorgesehen auch als Entführungsopfer. Aber der war im Ausland, der war auf einem Kongress. Und dann hat man gesagt, dann nehmen wir den Nächsten, dann nehmen wir Walter Linse. Mhm. Wir wollen ja diesen Untersuchungsausschuss im Grunde, wollen wir ihn schwächen, wir wollen ihn seiner Wirkung berauben und dann müssen wir die führenden Köpfe müssen wir rüberholen.
Die Schlagbäume haben wir erwähnt, es gab aber auch eine stärkere Grenzsicherung zu Wasser. Wir hören jetzt eine Reportage vom Juli 1952, eine Fahrt mit dem Polizeiboot auf der Havel bei der Pfaueninsel, also ganz am Westberliner Stadtrand, kurz vor Potsdam.
Achtung, Achtung! Wassersportler, schwimmen Sie nicht zu weit hinaus, schwimmen Sie nicht zu weit hinaus.
Wir sind die Havel heruntergefahren an der Pfaueninsel vorbei, an den Anlegestellen, von wo die Dampfer abfahren. Und links sehen wir auch schon das Warnschild. Achtung, 75 Meter Zonengrenze und ein Pfeil nach rechts. Aber Herr Hauptwachmeister, so genau weiß das der Sportpaddler nicht, der vielleicht zum ersten Mal hier langfährt, wo denn nun die Zonengrenze verläuft. Hier geht der schwarze Pfeil nach rechts, das würde bedeuten, geradeaus kann man fahren, aber...
Er kann doch geradeaus fahren, aber nicht weiter als 75 Meter zur Strommitte rein.
Zum Greifen nahe liegt hier das Festland auf der anderen Seite vor uns. Der Schilfgürtel, zwei, drei kleine Sommerhäuschen, ein Bootssteg, zwei Männer, die jetzt gerade aus dem Wasser kommen. Sie haben trotz der kühlen Witterung gebadet. Das drüben ist schon Sowjetzone. Sie sind ja hier ständig in Verbindung mit der Funkzentrale. Wenn Sie also hier an der Grenze patrouillieren und beobachten beispielsweise einen Fall von Menschenraub auf dem Wasser, dann könnten Sie also sofort alles Notwendige...
Ja, wir könnten sofort die Funkbetriebszentrale davon verständigen und selbst natürlich alle Maßnahmen ergreifen.
Wenn wir jetzt hier geradeaus sehen, dann können wir schon zwei große Türme hinten von Potsdam erblicken.
Das ist schon Potsdamer Gebiet. Und die Boote laufen dauernd hier die Zonengrenze an, sodass hier kaum unbeobachtet mal jemand durchkommen könnte. Es kommt natürlich vor, dass dabei nicht auf den 12-Stunden-Dienst geachtet werden kann. Wir müssen manchmal Stunden im Einsatz stehen, ohne auf den Feierabend zu denken. Aber wie gesagt, wir sind alle freiwillig hierbei und das ist eben gerne von uns aus. Wir nehmen diese Mühen gerne im Kauf. Hauptsache, es gelingt uns, den Schutz der Bevölkerung sicherzustellen.
Fahren Sie bitte mehr zur anderen Seite, sonst kommen Sie jetzt in die Zone rein.
Ja, das ist der Gong, der öfters mal damals ertönte nach den aktuellen Sendungen im RIAS. Das war eine Reportage von der Pfaueninsel, die deutlich macht, wie dann doch die Grenzen stärker gesichert wurden und vor allem die Leute, die auf der Havel fuhren mit ihren Booten, dass die stärker gewarnt wurden, dass sie nicht in den Osten kommen, beziehungsweise in dem Fall nach Potsdam. Man hört aber insgesamt, das war ja in dieser Zeit der Entführung Walter Linses, diese Entführung hat dazu geführt eigentlich, dass Ost- und Westberliner noch stärker getrennt wurden, als sie es ohnehin schon waren.
Richtig. In dieser Zeit wurden 120 Straßen und Wege im Norden, Süden und Westen, den die DDR führten, mit Schlagbäumen gesichert. Und zwar, wie die Welt damals stolz schrieb, am 19. Juli 1952, Zitat, Schlagbaum, dessen rot-weiß-roter Anstrich von frischer Farbe glänzt.
Immerhin im Fall von Walter Linse wurden die Täter gefasst und vor Gericht gestellt. Wir hören jetzt den Ausschnitt aus dem Strafprozess gegen den Angeklagten Kurt Knobloch vor dem Westberliner Landgericht, der offenbar an mehreren Entführungen beteiligt war. Er erzählt in der folgenden Szene, wie er angeheuert wurde, und er berichtet von einem vorangegangenen Entführungsversuch, der dann aber gescheitert war.
Aber Sie haben doch in der vorigen Verhandlung zugegeben, dass Sie am 3. Juli mit bei der versuchten Entführung mitgewirkt haben.
Ja, aber nicht an Dr. Linse.
An wem denn?
Den Namen ist mir nicht bekannt.
Können Sie mir mal erzählen, wie das vonstatten ging?
Ja.
Bitte.
Also am 2.3., da kam der Chef des Kaffeelars zu mir und hat mich so
bekannt. Welcher Chef des Kaffeelars?
Dieser Paul.
Was ist das für ein Kaffeelar? Wo ist das?
In der Lichtenberger Straße.
In der Lichtenberger Straße. Was hatten Sie denn damit zu tun?
Da hatte ich gearbeitet.
Da haben Sie gearbeitet?
Ja.
Was haben Sie da verdient?
300 Mark.
Nein, Monat?
Ja.
Also, und wie? Da trat der Paul an Sie heran?
Und sagte zu mir, ich sollte zum Lokal Lina Töpfer fahren.
Was sollten Sie?
Zum Lokal Lina Töpfer.
Zum Lokal Lina Töpfer sollten Sie fahren. Warum?
Am Friedrichshain sollte ich hinkommen.
Was sollten Sie da?
Bis jetzt wusste ich noch nicht.
Dann haben Sie den nicht gefragt, warum soll ich in das Lokal von Lina Töpfer fahren?
Da wurde ich öfter hingestellt.
Was?
Da wurde ich öfter hingestellt.
Was hatten Sie da zu tun öfter?
Wegen dem Kaffee.
War das eine Kaffeeabnehmerin?
Ja.
So. Na, hat Ihnen Ihr Chef Kaffee mitgegeben zu der Lina Töpfer an diesem Tag? Nicht?
Nein.
Na, wenn Sie sonst immer Kaffee zu der hingebracht haben, hätten lag es doch nahe zu fragen, was soll ich bei der Frau, wenn ich keinen Kaffee hinbringe?
Nein, ich habe ja nie Kaffee hingebracht.
Das haben Sie aber eben gesagt.
Die hat von anderen Kaffee abgenommen.
Na, ich meine, was hatten Sie denn mit der Frau überhaupt zu tun? Sie sagten doch, Sie kannten sie von Kaffeelieferungen hier.
Ja,
nicht? Naja, also.
Na, ich sollte dort warten in diesem Lokal.
Sie sollten dort warten?
Ja.
Wann warten das, in welchem Tag?
Am 2.7.
Am 2.7. Wen haben Sie da vorgefunden?
Dort in diesem Lokal saßen Bender, Benewitz und Krüger.
Woher kennen Sie die denn?
Vom Kaffeelager aus.
Vom Kaffeelager
ja.
aus? Aha. Nun mal weiter. Nun waren Sie mit denen in dem Lokal zusammen. Was war da nun?
Und da sagte der Paul zu mir, dass, ob ich mitmachen würde, einen Mann zu holen aus dem Westen.
Ob Sie mitmachen würden, einen Mann zu holen aus dem Westen?
Ja.
Na und? Was haben Sie dazu gesagt?
Ich habe zugesagt.
Da haben Sie zugesagt?
Ja.
Was ist Ihnen dafür in Aussicht gestellt worden?
Versprochen ist mir nichts worden.
Und trotzdem haben Sie sich sofort dazu bereit erklärt?
Ja.
So. Haben Sie keine Hemmung gehabt?
Nein.
Und was geschah nun am 3.?
Frühmorgens, da kam dieser Paul und brachte Pistolen.
Paul brachte Pistolen? Wie
ja.
viele Pistolen?
3 Stück. Und die haben wir in eine Tasche gesteckt und sind dann zum Potsdamer Platz gegangen.
Ja, sind Sie nicht mit dem Auto rübergefahren?
Nein.
Die lügen doch. Wir haben hier die Aufnahme von der vorigen Verhandlung. Meine Frage hier. Wie sind Sie hingekommen? Mit der Bahn oder wie? Mit einem Auto? Was sagen Sie dazu?
Na, ist doch richtig.
Nein, das ist nicht richtig. Ich habe Sie gefragt, ob Sie mit dem Auto dann nach Zehlendorf gefahren sind. Da haben Sie gesagt, nein, wir sind erst zunächst zum Potsdamer Platz gegangen.
Ja, der Prozess gegen Kurt Knobloch vor dem Westberliner Landgericht 1954, das geht jetzt noch eine ganze Weile, so Wolfgang Braunfein, ziemlich zäher Prozess. Ne?
Das kann man wohl sagen. Ich meine, der Richter hatte auch einen forschen Ton und da war eine öffentliche Verachtung in Westberlin gegenüber diesen Menschen, die zum Teil ja auch nur für ein paar Mark sich an solchen Entführungen beteiligten. Ne? Ja, das ist auch, finde ich, ein sehr spannendes Dokument. Es sind also Mitschnitte von Prozessen vom Westberliner Landgericht. Es gab ja mehrere Prozesse.
Warum eigentlich? Also man schneidet ja heute keine Prozesse mit.
Tja, das war damals aber und in der DDR übrigens auch üblich, dass man Prozesse mit Schnitt, damals für Agitationszwecke in der DDR und hier bei uns, als Aufklärungsmaterial, ja, um einfach zu dokumentieren, was das für Menschen sind, die an Menschenraub sich beteiligen. Das war damals üblich und ich bin auch froh, dass es diese Dokumente gibt, weil das ist ja wirklich eine Fundgrube. Ja, auch da spüren sie wieder das Klima der Zeit, da spüren sie auch Kalten Krieg drin, nicht? Mhm.
Das war 1954. Zu dem Zeitpunkt, als der Prozess lief, war Walter Linse bereits tot. Das hat aber die Welt erst sehr viel später erfahren, denn ja, er wurde nach Moskau gebracht. Sie haben es gesagt, dort zum Tode verurteilt und 1953 schon erschossen.
Ja, die Sache war ja die, dass nach den vielen Monaten Verhörung im Staatssicherheitsgefängnis Hohenschönhausen, dass man kam mit ihm irgendwie dann nicht weiter. Also man wollte immer rauspressen aus ihm, wie auch aus anderen, Namen von Menschen, die Zuträger sind in der DDR und den Untersuchungsausschuss mit Informationen versorgen. Das war der Hauptgrund, ja, dieser Vernehmung, das herauszufinden. Und Linse hat da sehr tapfer immer wieder gesagt, nein, kann ich mich nicht so erinnern, war nicht so mein Arbeitsbereich. Also nach vielen Monaten Verhör wurde er dann übergeben an den Geheimdienst aus der Sowjetunion, ja, der KGB. Dann wurde der Prozess eröffnet in Moskau und dann wurde er zum Tode verurteilt und dann bald erschossen. Aber kein Mensch wusste davon, Walter Linse war verschwunden. Und dann kam eine Meldung in der Westberliner Tagespresse 55, als die ersten Heimkehrer, die Russland-Heimkehrer, also Adenauer war in Moskau, es wurden diplomatische Beziehungen vereinbart zwischen der Sowjetunion und der Bundesrepublik Deutschland. Und im Zuge dieser Verhandlungen erreichte Konrad Adenauer, der damalige Kanzler, dass die Kriegsgefangenen, die Deutschen, freigelassen wurden. Und dann war eine Schlagzeile in der Westberliner Zeitung, auch Walter Linse kehrt zurück. Also irgendeiner dieser Kriegsgefangenen hätte Walter Linse im Straflager gesehen. Das war natürlich eine Ente, er war ja längst tot.